das zeigen auch die neueren Studien, dass der Einfluss der Genetik relativ gering ist. Also die Zahlen sind so 5-10% machen wirklich unsere Gene aus, was die Lebenserwartung angeht. Und die restlichen 90% sind wirklich Umweltfaktoren, die man größtenteils auch selbst beeinflussen kann. Also man hat es schon in gewisser Weise selbst in der Hand, wie alt man wird. Es sei denn, es passieren Unfälle. Aber ansonsten ist es natürlich so, dass man sowohl durch zum Beispiel durch die Ernährung, aber auch durch Bewegung sehr viel den Alterungsprozess schon beeinflussen kann. Da spielen natürlich verschiedene Faktoren rein. Wir gehen davon aus, dass wirklich die Ernährung eine wichtige Rolle spielt. Das sehen wir auch wieder in den Tiermodellen, die wir benutzen, weil da kann man über Ernährung, hatte ich ja schon erwähnt, sehr viel erreichen. Es gibt ja auch zum Beispiel diese Blue Zones, zum Beispiel auf Okinawa. Da geht man auch davon aus, dass in Okinawa ist quasi eine Insel, die zu Japan gehört, wo es eine große Anzahl an 100-Jährigen gibt oder zumindest gab. Der Trend verschwindet da auch so ein bisschen, weil sich die Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerung ändern.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin Sarah aus dem Podcast-Team und ich habe diese Woche eine Folge für uns zum Thema Biohacking und Langlebigkeit aufgenommen. Ich bin durch Zufall auf dieses Thema aufmerksam geworden, weil ich über die Netflix-Doku The Blue Zones gestolpert bin. Das ist eine Doku, in der es um die blauen Zonen geht, um ein paar Orte auf der Welt, wo die Menschen erstaunlich alt werden und auch im Alter erstaunlich lange gesund und vital sind. Und innerhalb dieser Doku wird dann darüber gesprochen, woran das liegt. Das hat verschiedene Gründe, die zum Beispiel mit der Ernährung, mit der körperlichen Fitness, mit dem Sozialleben und auch noch anderen Faktoren zu tun hat. Und dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht, dass ich es total krass finde, dass wir am Ende doch auch das Altern und unsere Gesundheit vielleicht doch mehr beeinflussen können, als wir manchmal glauben. Und ja, daher habe ich mich auf eine Recherche begeben und bin dann ziemlich häufig über den Begriff Biohacking gestolpert. Biohacking ist ein ziemlich neuer Begriff für viele. Für mich war der auch komplett neu und wird häufig als eine Art Selbstoptimierung bezeichnet. Ich habe während der Recherche Biohacking so verstanden, dass es darum geht, den Lebensstil dahingehend zu verändern, dass man ein gesünderes, aktiveres Leben führt, dass man das eigene Wohlbefinden steigert, die Leistungsfähigkeit steigert und das sowohl für den Körper als auch für den Geist. Und man bekommt ja unheimlich viele Infos im Internet und viele Biohacker sagen, dass sie ihr Leben verlängern, dass sie sogar rückwärts altern können. Und um herauszufinden, wie es möglich ist, im Alter gesund und fit zu sein und ob es wirklich machbar ist, das Altern zu stoppen oder zu verlangsamen, dafür spreche ich mit Dr. Grönke. Er ist Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Biologie des Alterns und er wird diese Fragen für uns wissenschaftlich einordnen. Und im Anschluss spreche ich mit Anastasia. Sie ist selbst Biohackerin 40 aus Berlin und hat einen YouTube-Kanal namens Länger Leben mit Anastasia, auf dem sie ihre Tipps zum Thema Langlebigkeit, Gesundheit und Biohacking teilt und sich auch immer wieder mit WissenschaftlerInnen darüber austauscht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Herr Dr. Grönke. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, mit mir über Biohacking und Alterungsprozesse zu sprechen. Also wenn man anfängt, sich im Internet mit dem Thema zu beschäftigen, dann wird man praktisch von einer Flut von Informationen erstmal überwältigt. Es heißt, man könne auf tierische Produkte verzichten, sollte Zucker und Alkohol meiden, Sport treiben. Die einen empfehlen Eisbaden oder ganz bestimmte Supplements. Und ich möchte heute mal erfahren, was ist da eigentlich wirklich dran und womit können wir tatsächlich unseren Alterungsprozess verlangsamen und wovon sollten wir vielleicht lieber die Finger lassen. Deswegen auch meine Einstiegsfrage, können wir den natürlichen Alterungsprozess eigentlich wirklich aufhalten oder verlangsamen oder uns tatsächlich sogar wieder verjüngen?
Also wir gehen davon aus, dass man das Alter verlangsamen kann. Wahrscheinlich wird man es nicht ganz stoppen können, aber man wird das Altern verlangsamen können. Man muss dazu aber auch sagen, dass im Moment gibt es im Menschen noch keine nachgewiesene Methode, mit der das wirklich funktioniert. Also wenn Leute sagen, ich bade im Eis oder ich nehme die und die Supplements zu, dann beruht das vielleicht auf einer Hoffnung, dass das funktioniert, aber nachgewiesen ist das nicht. Also es gibt im Moment keine einzige Methode, die im Menschen nachgewiesenermaßen die Lebenszeit verlängern kann. Anders sieht das allerdings aus in den Tiermodellen, mit denen die Altersforschung häufig arbeitet, zum Beispiel mit Mäusen. Da kann man durchaus die Lebenszeit ohne Probleme auf über 50% steigern von den Tieren. Also über verschiedenste Weise. Man kann bestimmte Gene verändern, man kann die Tiere auf bestimmte Diäten setzen, die sie länger leben lassen, aber man kann auch mit Medikamenten arbeiten. Also ein Beispiel, woran wir auch selber arbeiten, ist was nennt man reduzierte Nahrungsaufnahme. Also der Fachbegriff ist Dietary Restriction dazu. Und in der Maus funktioniert das ganz einfach. Da misst man, wie viel die Mäuse normalerweise fressen würden und dann gibt man ihnen 40% weniger. Man muss dazu sagen, das ist keine Mangelernährung. Also die Tiere kriegen alle Spurenelemente, Vitamine und so in ausreichender Menge. Und diese Tiere leben dann ja 25-30% länger und sind auch im Alter deutlich gesünder. Die sind auch, hat man auch schon gezeigt, gegen bestimmte neurodegenerative Erkrankungen zum Beispiel besser geschützt. Die bekommen später Krebs im Leben als jetzt die Kontrolltiere. Also das wirkt auf vielen verschiedenen Ebenen. Aber man kann dadurch die Lebenszeit deutlich verlängern. Und das wurde auch schon versucht, auf den Menschen zu übertragen. Da ist es so, dass die Leute häufig nicht ganz so extrem sind. Dann nimmt man 25% weniger Nahrung zu sich. Und da gab es eine relativ große Studie, die konnte zeigen, dass über einen Zeitraum von 2 Jahren, wo die Leute das durchgeführt haben, die Leute auch gesünder geworden sind dadurch. Aber man weiß natürlich nicht, ob das jetzt langfristig wirklich die Lebenszeit verlängert, weil dazu die Studien einfach noch zu kurz waren.
Wie misst man denn eigentlich, ob man sich jetzt wirklich verjüngt hat, beziehungsweise ob man wirklich den Alterungsprozess verlangsamt hat oder nicht?
Ja, also es gibt da verschiedene Ansätze. Ein Ansatz, der häufig auch, glaube ich, in der Biohacker-Szene genutzt wird, ist die sogenannte epigenetische Uhr. Da misst man sogenannte DNA-Methylierung, also das sind Veränderungen am Erbgut selber, die man relativ leicht messen kann. Und dadurch kann man dann das biologische Alter bestimmen. Das heißt, das ist nicht das chronologische Alter, das heißt, wie alt wir in Jahren sind, sondern es gibt im Prinzip wieder, wie gesund wir sind im Vergleich mit der Durchschnittspopulation. Und zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie 40 ist und man hat ein biologisches Alter von 35, dann wäre man natürlich eigentlich jünger, als das chronologische Alter angibt. Es geht natürlich auch in die andere Richtung. Aber das ist ein objektives Kriterium, was man messen kann und was relativ gut mit dem biologischen Alter korreliert.
Was ist denn momentan das Durchschnittsalter in Deutschland und wie hat sich das über die Jahre verändert? Also jetzt zum Beispiel im Vergleich von vor 100 Jahren zu heute.
Ja, es liegt so um 80 Jahre. Also ich glaube um die 79 für Männer und 82 für Frauen. Also es ist so, Frauen sind in der Regel etwas langlebiger als Männer. Ja, es hat sich dramatisch verändert. Also vor 100 Jahren wurden die Leute im Durchschnitt fast nur halb so alt wie heute. Und dieser Trend war auch über recht lange Zeit stetig, ging das nach oben. In manchen Ländern, zum Beispiel in den USA, geht's wieder ein bisschen runter. Aber wir gehen davon aus, dass in den meisten Entwicklungsländern, also da spielen natürlich viele Faktoren rein. Und man muss sagen, dass diese Verlängerung der Lebenszeit beruht jetzt nicht darauf, dass früher die Leute nicht auch alt geworden sind. Das ist ja die durchschnittliche Lebenszeit. Da spielen auch andere Faktoren rein, zum Beispiel, dass die Kindersterblichkeit deutlich niedriger geworden ist. Aber man kann sagen, auch heute werden die Leute schon deutlich älter als das vor 100 Jahren gewesen ist im Schnitt.
Jetzt haben Sie gerade Amerika erwähnt. Warum ist es so, dass in Amerika ja das Durchschnittsalter wieder zurückgeht?
Genau, da spielen auch verschiedene Faktoren rein. Zum einen ist zum Beispiel diese Opioid-Krise, die da war, spielt da eine Rolle. Aber was auch wichtig ist, und das sieht man auch in den Ländern, die höchste durchschnittliche Lebenserwartung haben, das sind häufig Länder, wo es einen freien Zugang zur Krankenversorgung gibt. Also wo halt wirklich alle Leute krankenversichert sind und einen freien und gleichen Zugang zu dieser Krankenversicherung haben. Und das ist halt in den USA natürlich nicht gegeben, weil die Krankenkasse da auch, sag mal, an den Job häufig gebunden ist. Und wenn man keinen Job hat oder einen schlecht bezahlten Job hat, man hat auch schlechtere Krankenversorgung. Und das ist halt ein Faktor, der da eine wichtige Rolle spielt.
Wenn wir jetzt über das gesunde Altern sprechen und auch die Krankheiten, die auch mit dem Alter kommen, also klassische Alterskrankheiten, aber auch solche Sachen wie Herzinfarkt oder so, was davon ist eigentlich Genetik und was können wir durch unseren Lebensstil beeinflussen?
Also wir gehen davon aus, oder das zeigen auch die neueren Studien, dass der Einfluss der Genetik relativ gering ist. Also die Zahlen sind so 5-10% machen wirklich unsere Gene aus, was die Lebenserwartung angeht. Und die restlichen 90% sind wirklich Umweltfaktoren, die man größtenteils auch selbst beeinflussen kann. Also man hat es schon in gewisser Weise selbst in der Hand, wie alt man wird. Es sei denn, es passieren Unfälle, aber ansonsten ist es natürlich so, dass man sowohl durch zum Beispiel durch die Ernährung, aber auch durch Bewegung sehr viel den Alterungsprozess schon beeinflussen kann. Da spielen natürlich verschiedene Faktoren rein. Wir gehen davon aus, dass wirklich die Ernährung eine wichtige Rolle spielt. Das sehen wir auch wieder in den Tiermodellen, die wir benutzen, weil da kann man über Ernährung, hatte ich ja schon erwähnt, sehr viel erreichen. Es gibt ja auch zum Beispiel diese Blue Zones, zum Beispiel auf Okinawa. Da geht man auch davon aus, dass in Okinawa ist quasi eine Insel, die zu Japan gehört, wo es eine große Anzahl an 100-Jährigen gibt oder zumindest gab. Der Trend verschwindet da auch so ein bisschen, weil sich die Ernährungsgewohnheiten der Bevölkerung ändern. Aber die hatten eine Philosophie, dass sie nur so viel essen, bis sie 80% voll sind. Das heißt, sie essen weniger, als sie eigentlich normalerweise essen würden, wenn man sich komplett voll isst. Und man geht davon aus, dass diese große Anzahl an 100-Jährigen, da spielen natürlich auch noch andere soziale Faktoren mit rein, aber dass da auch die Ernährung dazu beiträgt. Und ganz allgemein kann man sagen, dass es besser ist, nicht zu viel zu essen, also dass man eher wenig isst und dass man sich ausgewogen ernährt. Nicht zu viel Fleisch. Also es gibt auch Studien, die zeigen, dass, also die Leute auf Okinawa sind keine Vegetarier oder Veganer, sondern die essen auch Fleisch, aber in Maßen. Also das ist, man muss nicht unbedingt Vegetarier sein, um so alt zu werden. Es ist auch möglich, dass man Fleisch isst, aber in Maßen. Und es ist auch so, dass, ja, es gibt ja auch zum Beispiel die mediterrane Diät, also im Mittelmeerraum, wo es halt viel Ballaststoffe in der Ernährung sind, das trägt zur Gesundheit dabei. Und Olivenöl und wie gesagt auch Fleisch und Fisch, beides in der Ernährung, das ist also wirklich eine ausgewogene Ernährung, nicht zu viel essen, das kann schon viel ausmachen.
Jetzt neben den körperlichen Sachen wie Ernährung, Sport und so weiter, was kann man denn tun, damit das Gehirn, also der Geist, jung bleibt?
Ja, vor allen Dingen ist auch, ich sag mal, eine soziale Integration wichtig, also dass Leute im Alter nicht vereinsamen, sondern dass es Strukturen gibt, wo die Leute selber noch integriert sind und auch eine Aufgabe haben. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste. Und das ist auch zum Beispiel auch wieder in Japan, auch gerade auf Okinawa, da ist es halt so, dass die Alten sich auch selber organisieren. Also die sind quasi untereinander vernetzt, bilden da lokale Gruppen, wo sie sich miteinander austauschen und auch helfen. Und sowas ist natürlich für Menschen auch sehr wichtig, den Einfluss daran. Zumindest wenn wir im Labor mit Tieren arbeiten, kann man natürlich relativ schwer direkt messen. Aber es spielt im Menschen auf jeden Fall eine wichtige Rolle auch.
Die Forschungsergebnisse, die Sie jetzt anhand von Mäusen gewonnen haben, lassen sich die auch auf den Menschen übertragen?
Also es werden nicht alle Sachen, die man in der Maus findet, auch direkt auf den Menschen übertragbar sein. Aber es gibt in der Altersforschung viele verschiedene Ansätze. Und ich bin sicher, dass davon einige auch auf den Menschen übertragbar sein werden. Also zum Beispiel arbeiten wir an einem Wirkstoff, der heißt Rapamycin. Und der das ist mit einer der am besten untersuchten Wirkstoffe in der Maus, die Lebenszeit verlängern können. Und in den USA laufen jetzt auch die ersten Studien an, um zu gucken, ob das auch im Menschen funktioniert. Also da geht es erstmal darum, die richtige Dosierung zu finden und zu gucken, dass es keine Nebeneffekte gibt, man kennt Rapamycin schon in höheren Konzentrationen, kann das durchaus Nebeneffekte haben, aber in der Alternforschung wird es relativ niedrig dosiert. Und das ist, ich sag mal, ein Kandidat, wo man wirklich hofft, dass die Ergebnisse von der Maus auf den Menschen übertragbar sind, weil eben auch die zugrunde liegenden, ich sag mal, Mechanismen in der Zelle hochkonserviert sind. Also die sind in der Maus sehr ähnlich zu dem, was man im Menschen findet.
Was genau ist dieses Rapamycin und wie nimmt man es ein? Nimmt man das in Tablettenform ein?
Genau, also Rapamycin ist im Prinzip schon ein zugelassenes Medikament, was auch schon in der Klinik angewandt wird. Das wird allerdings in einem anderen Kontext verwendet. Es wird zum einen für bestimmte Tumore kann man damit behandeln, aber es wird auch in der Transplantationsmedizin benutzt, um die Abstoßung zum Beispiel von Nieren zu verhindern, weil es halt in einer hohen Konzentration auch das Immunsystem supprimiert. Also es hat einen Das ist natürlich ein negativer Nebeneffekt, den man nicht langfristig haben möchte. Das ist eine Supprimierung des Immunsystems, heißt ja, dass der Körper nicht so gut auf Infekte reagieren kann. Aber wie gesagt, dieser Effekt tritt bei den niedrigeren Dosierungen nicht auf. Und in der Maus wird es in der Regel so gemacht, dass man das einfach ins Futter mischt. Das heißt, die Mäuse kriegen natürlich nicht extra Pillen, sondern das wird direkt ins Futter gemischt. Aber für Menschen gibt es das in Tablettenform. Also das ist relativ einfach zu nehmen.
Was für Auswirkungen hat Zucker auf den Alterungsprozess?
Ja, also ich hatte ja vorhin schon von dieser Dietary Restriction gesprochen. Und es ist so, dass wir denken, dass Zucker, oder wenn man das, ich sag mal, bei Zucker denkt man ja eher so an diesen Zweifachzucker, den man häufig verwendet. Aber wir reden eigentlich von Kohlenhydraten. Also das sind sowohl einfach Zweifachzucker, aber auch komplexere Zucker. Und wir gehen davon aus, dass Zucker schon eine Rolle spielt, aber nicht so negativ, wie die Leute das häufig denken. Also zumindest, was wir aus den Tierversuchen wissen, ist, dass eigentlich der Proteingehalt der Nahrung da wichtiger ist. Und zwar ein hoher Proteingehalt ist langfristig schlecht für die Gesundheit der Tiere. Und es gibt auch Studien, die sagen, es ist nicht unbedingt der absolute Proteingehalt, sondern das Verhältnis von Proteinen zu Kohlenhydraten. Also in der Maus hat man die besten Ergebnisse, was die Lebenszeit angeht, mit einem hohen Kohlenhydratgehalt der Nahrung und einem niedrigen Proteingehalt gesehen. Und zum Beispiel Fett, das wäre so die dritte Hauptkomponente der Nahrung, hat keinen großen Einfluss gehabt. Also es gab da Mäuse, die waren auf einer sehr fettreichen Diät, die waren auch übergewichtig, aber die waren trotzdem langlebig.
Dass Sie das jetzt über Proteine sagen, wundert mich, weil in Diäten ja zum Beispiel immer propagiert wird, dass Proteine so wichtig für eine gesunde Ernährung seien.
Ja, also ist ja auch im Moment so ein Trend, nicht, dass man alle möglichen Produkte kaufen kann, die noch extra mit Proteinen angereichert sind, was eigentlich aus meiner Sicht zumindest völlig unnötig ist, weil man, wenn man sich ausgewogen ernährt, nimmt man sowieso genug Proteine zu sich. Also das ist, diese Anreicherung ist nicht notwendig und potenziell kann sogar, zumindest wenn man die Ergebnisse direkt von der Maus übertragen könnte, kann sogar schädlich sein. Ja, aber es ist also wir wissen noch nicht, ob man das 1:1 wirklich übertragen kann von der Maus auf den Menschen. Aber zu viel Protein ist, ich meine, das weiß man auch auf Menschen jetzt schon, wenn man sich wirklich mit zu viel Protein ernährt, kann das schädlich sein. Das kann zum Beispiel Nierenschäden verursachen. Und man braucht natürlich Protein, das ist ein essentieller Bestandteil der Nahrung. Aber wenn man den Proteingehalt erniedrigt, kann man dadurch zumindest, wie gesagt, in den Tieren positive Effekte erzielen. Und es wird auch geguckt, ob sowas Ähnliches auch im Menschen funktioniert. Aber da fehlen noch die größeren Studien, die das wirklich untermauern.
Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung. Früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Im Kontext Biohacking fällt ja immer wieder der Begriff Mikrobiom. Was ist das eigentlich genau und ja, was hat das mit unserem Alterungsprozess zu tun?
Ja, das Mikrobiom sind im Prinzip die Bakterien, Viren, die ganzen Mikroorganismen, die in und auf unserem Körper leben. Und häufig spricht man, also das Mikrobiom ist zum einen, zum Beispiel unsere Haut ist ja auch voller Bakterien und anderer Mikroorganismen. Und das ist nichts, ist auch nichts Schädliches, sondern das ist sogar wichtig für die Haut, dass man da eine gesunde Flora hat. Aber im Kontext der Alternsforschung redet man am meisten eigentlich über das Darmmikrobiom, also die Bakterien und andere Mikroorganismen, die sich in unserem Darm aufhalten. Und das sind auch noch relativ neue Ergebnisse, aber man konnte zum Beispiel auch wieder in den Tiermodellen, sowohl in dem Fischmodell als auch in Mäusen zeigen, ist, dass wenn man den Darminhalt von jungen Tieren auf alte Tiere überträgt, dadurch konnte man das Leben dieser Tiere verlängern. Das heißt, die Idee ist dabei, wenn man das Darmmikrobiom wieder verjüngt, dadurch kann man dann, ich sag mal, die Gesundheit des Organismus verbessern. Dazu muss man allerdings sagen, dass ob das auch im Menschen funktioniert, das weiß man natürlich noch nicht. Und es ist auch nicht so, dass man jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch so probiotische Drinks, die man, also Joghurt-Drinks oder sowas. Und da gibt es keine große angelegten Studien, dass wenn man die jetzt wirklich zu sich nimmt, dass man dadurch die Lebenszeit verlängern kann. Also das sind Sachen, die im Tiermodell bis jetzt funktionieren, aber wo es auch noch keine größeren Studien gibt, dass das auch im Menschen wirklich funktionieren kann. Das heißt, es ist das Darmmikrobiom ist wichtig, das weiß man auch für andere Erkrankungen, also auch im Kontext von Diabetes, Fettleibigkeit, aber auch interessanterweise auch für psychische Erkrankungen. Also es gibt diese Gehirn- und Darmachse, wo quasi Signale vom Darm auch aufs Gehirn wirken. Aber im Rahmen der Altersforschung kann man noch nicht sagen, dass das wirklich langfristig auch die Lebenszeit verlängern wird, wenn man das im Menschen verbessert.
Wenn ich mich jetzt zum Beispiel selbst verjüngen möchte oder ein gesünderes Leben führen möchte, kann ich da jetzt einfach mal wild drauf losprobieren im Bereich Biohacking? Oder würden Sie sagen, dass ja, es auch Dinge gibt, die vielleicht gefährlich werden könnten oder mit denen man erstmal vorsichtig sein sollte? Also Ernährung, würde ich jetzt sagen, ist vielleicht nochmal ein bisschen einfacher, aber wenn es dann darum geht, um Eisbaden oder irgendwelche anderen Sachen, dann wird es schon schwieriger.
Also zum einen würde ich nicht sagen, dass die Ernährung umstellen so einfach ist, weil das kennt man ja auch generell von Leuten, die Diäten machen. Also der Körper hat halt schon, ich sag mal, ein System, das halt die Nahrungsaufnahme sehr gut reguliert. Und es gibt bestimmte, ich sag mal, Punkte, auf die der Körper eingestellt ist. Und wenn man versucht, davon abzuweichen, ist das nicht ganz so einfach. Also das erfordert einen relativ hohen Disziplinaufwand. Und deswegen ist ja auch die Hoffnung, dass man das zum Beispiel mit Medikamenten quasi erreichen kann, ohne dass man wirklich jetzt die Nahrungsaufnahme selber verändern muss. Andererseits würde ich sagen, dass ja, also man kann auf Ebene der Diäten kann man durchaus wahrscheinlich auch Selbstversuche machen, aber generell würde ich davon abraten und sowas immer unter ärztlicher Aufsicht durchführen. Also ich würde jetzt nicht, und besonders was natürlich so, ich sag mal, Medikamente wie das, was ich vorhin erwähnt habe, das sind wirklich Medikamente, die gerade bei zu hoher Dosierung auch Nebenwirkungen haben können. Und das würde ich keinem raten, das einfach so mal einzuschmeißen und zu gucken, was passiert, sondern das sollte man, wenn überhaupt, nur unter ärztlicher Aufsicht machen. Also ich weiß, dass zum Beispiel in den USA das teilweise schon von Hausärzten verschrieben wird zum Zweck der Lebensverlängerung. Also man kann da, wenn man den richtigen Hausarzt findet, kann man in den USA das machen. Aber ich bezweifle, dass das in Deutschland irgendein Arzt so verschreiben wird, weil es halt, wie gesagt, keine Langzeitstudien gibt und auch, weil Alter natürlich selber nicht als Krankheit angesehen wird. Das heißt, kein Arzt verschreibt im Moment ein Medikament einfach nur gegen das Altern selber, sondern das muss dann immer im Kontext mit einer altersbedingten Erkrankung sein. Und was man natürlich auch dazu sagen muss, das, was wir zumindest aus den Tiermodellen wissen, ist es häufig besser, früher anzufangen. Also es ist jetzt, Rapamycin wirkt zwar auch in alten Mäusen noch, aber die Effekte sind größer, wenn man früher anfängt. Das heißt, wenn man was machen will, kann man auch schon mit 30 oder 40 oder man kann natürlich auch noch früher anfangen, aber ja, also das ist das. Es ist auf jeden Fall, wenn man sich gesund ernährt, ausgewogen ernährt, Sport treibt, kann man seine Chancen schon mal ganz gut verbessern.
Ja, zuletzt würde ich Sie gerne noch nach einer Zukunftsprognose fragen. Wie sieht denn die Zukunft aus? Also würden Sie sagen, dass wir irgendwann gar nicht mehr sterben müssen und einfach ewig leben werden? Oder werden wir beispielsweise 150 und dann ist da irgendwann ein Stopp, wo der menschliche Körper einfach nicht mehr älter werden kann? Wie sieht da die Zukunft in Ihren Augen aus?
Ja, das ist natürlich mal ein bisschen schwierig zu prognostizieren, aber also die Frau, die bis jetzt am ältesten geworden ist, wurde ja 122 Jahre alt. Das heißt, das ist so im Moment die Grenze, die erreicht worden ist. Und das heißt, theoretisch könnte man natürlich sagen, das könnte dann auch realistisch sein, dass das prinzipiell jeder erreichen kann, weil es biologisch möglich ist, weil es ja schon nachgewiesen wurde. Und wenn man die Signalwege und die Prozesse im Körper versteht, die dabei eine Rolle spielen, könnte es möglich sein, bis zu 120 zu gehen. Ob das darüber hinausgeht, das wird halt diskutiert. Manche Leute sagen, man kann nicht älter werden. Manche Leute sagen doch, man kann durch das bessere Verständnis des Alterungsprozesses. Also ich gehe davon aus, dass die Lebenserwartung oder dass man, wenn man das wirklich möchte, dass man seine Lebenserwartung in Zukunft durch Einnahme von Medikamenten steigern wird. Also das wird aus meiner Sicht auf jeden Fall kommen. Wie viel? Also aus den Tiermodellen sehen wir so 30-40%. Das heißt, das ist das, wenn man das auf den Menschen wirklich übertragen könnte, was durchaus realistisch wäre. Das heißt, wenn man dann, sag mal, wenn man heute 80 wird, könnte man vielleicht, dass die Leute über 100 werden im Schnitt, sehe ich durchaus realistisch. Aber dass man wirklich, ich sag mal, das Altern komplett stoppt. Also es gibt auch manche Leute in diesem Alternsfeld, die sagen, man kann irgendwann 1000 Jahre alt werden oder noch älter. Dafür sehe ich im Moment noch keine Hinweise. Das kann ich natürlich nicht ausschließen. Aber also realistischerweise würde ich sagen, so über 100 ist durchaus möglich. Aber dass man gar nicht mehr altert, dafür gibt es zumindest jetzt noch keine Hinweise.
Ja, dann sind wir alle gespannt, was die Zukunft bringt. Und Ihnen erstmal ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
Ja, alles klar.
Ich würde gleich mit einer Einstiegsfrage anfangen. Und zwar, es ist ja jetzt 12 Uhr. Wann bist du heute aufgestanden und was hast du heute bislang schon gemacht?
Vielen Dank für die Frage. Also natürlich priorisiere ich als Biohackerin und als jemand, der möglichst lange jung und gesund bleiben möchte, meinen Schlaf. Also ich habe mein Leben so eingerichtet, dass ich jeden Tag auf jeden Fall mindestens 8 Stunden schlafe. Und ich stelle auch meistens keinen Wecker, sondern wache einfach auf, wenn mein Körper es für nötig hält, aufzuwachen. Das ist meistens gegen 8 Uhr. Dann meditiere ich auf einer Akupressurmatte, um einfach easy in den Tag zu starten, ohne Stress. Weil Stress einer der Faktoren ist, habe ich in einem Interview mit dem weltbesten Genetiker Moshe Zip erfahren, der uns tatsächlich am meisten altert. Dazu können wir ja gleich auch mal noch mehr sprechen. Also ich liege auf meiner Akupressurmatte eine halbe Stunde. Ich schaue auf gar keinen Fall ins Handy, nachdem ich aufgewacht bin, die ersten 2 Stunden. Dann beobachte ich ein bisschen meine Gedanken und meditiere auch ein bisschen, versuche zu atmen. Danach mache ich Sport. Ich mache jeden Tag Sport, 45 Minuten, weil Leute, die Sport machen, sehr viele Studien haben es gezeigt, sind biologisch auf Zellebene 10 Jahre jünger im Vergleich zu Leuten, die keinen Sport machen, haben auch viel längere Telomere. Also es ist sehr wichtig, jeden Tag unbedingt ins Schwitzen zu kommen. Schwitzen ist ja auch wichtig, um Giftstoffe auszuleiten. Also ich habe mein Sportprogramm gemacht. Danach habe ich 8-10 Minuten kalt geduscht. Das mache ich auch jeden Morgen. Können wir auch gleich nochmal einsteigen, warum. Danach habe ich meine Supplements genommen, mein Smoothie Bowl gefrühstückt aus viel Gemüse und ein paar frischen Früchten und Almond Butter. Und jetzt sind wir hier.
Ist das eine tägliche Routine, die du wirklich jeden Tag so machst, auch am Wochenende?
Tatsächlich ja. Und ich muss auch wirklich sagen, weil viele mich immer fragen, oh, du tust so viele Dinge für die Langlebigkeit. Mir macht das ehrlich Spaß. Also ausschlafen, klar, mag, glaube ich, jeder. Aber auch Dinge wie Sport. Also wenn ich immer daran denke, wie viele wertvolle Prozesse gerade in meinen Zellen passieren, während ich Sport mache. Sport sorgt ja für eine gute, starke Muskelmasse, für die Erhaltung jugendlicher Hormonwerte. Also meine Hormonwerte sind dadurch, dass ich jeden Tag Sport mache, dort, wo sie waren, als ich Anfang 20 war. Sport verlängert die Telomere. Sport kann sogar die Bildung neuer Stammzellen anregen, sorgt für höhere Knotenwerte. Also Sport sorgt sogar dafür, dass die guten, schlankmachenden und jung erhaltenen Darmbakterien im Darm vermehrt werden. Also wenn ich an all diese tollen Prozesse denke, macht es mir ehrlich richtig Spaß. Mir schmeckt auch gesundes Bio-Essen viel, viel besser als, quotations, normale Sachen. Und ich verstehe es sowieso nicht, warum in unserer Kultur es so geframed ist, dass Dinge, die eigentlich extrem schädlich sind, wie Zucker essen, wie Dinge wie Pasta oder Weißmehl, warum die auch so als Spaß geframed sind. Also, oder Dinge wie Alkohol. Also, das sehe ich anders, habe ich schon immer anders gesehen. Mir macht gesundes Essen, schmeckt mir ehrlich besser und macht mir ehrlich mehr Spaß als frittiertes und süße Kuchen es je könnten. Und ich finde einfach, also für mich ist es logisch und ich weiß aber nicht, warum so viele Leute es anders sehen. Also, es gibt kein Argument, Zucker zu essen. Es macht deinen Körper direkt krank und es gilt aber in unserer Kultur als Spaß und als Belohnung. Aber Zucker ist aus meiner Sicht eine richtige Strafe für deinen Körper. Also nehmen wir einen Keks, da kommt Zucker in so konzentrierter Form wie in keinem Lebensmittel, was es in der Natur gibt. Also das hackt ja direkt die Dopaminzentren, also die Vergnügungszentren in dein Gehirn. Also ihr beißt in einen Keks oder in ein Stück Kuchen und es flutet euch mit Glückshormonen und das macht euch süchtig und zwar auf eine sehr unnatürliche Art, so dass einem dann Dinge wie Karotten oder Äpfel nicht mehr schmecken. Also wenn man das erstmal verstanden hat, finde ich, irgendwie macht das wirklich gar keinen Spaß mehr und man sieht einfach Dinge wie Zucker und ungesunde Ernährung als die Strafe für den Körper, die sie eigentlich sind. Also ich finde, es ist alles eine Sache der Einstellung und Zucker ist literally the devil und frittiert ist es auch literally the devil und ich entziehe mich dem einfach aus Eigenliebe und aus Respekt vor dem Leben und vor diesem Körper, den mir die Natur geschenkt hat, der es mir ermöglicht, diese menschliche Erfahrung machen zu dürfen.
Das klingt so, als bräuchtest du gar nicht diese Disziplin, um das durchzuhalten, sondern machst das einfach mit voller Freude. Ich finde das total spannend, weil jetzt ein eigenes Beispiel, muss ich ganz ehrlich gestehen, mir fällt es total schwer, zum Beispiel mich jeden Tag zu motivieren, Sport zu machen. Ich nehme mir jetzt schon seit ein paar Wochen vor, eigentlich vor der Arbeit immer eine Stunde oder eine halbe wenigstens Yoga zu machen und denke mir dann doch immer wieder so, oh nee, irgendwie gerade fühle ich es nicht oder keine Ahnung, greift dann doch irgendwie zur Pasta oder zu den Süßigkeiten, wenn dann ein Kuchen im Büro steht. Und ja, finde es halt total spannend. Also hast du da keine schwachen Momente, wo du irgendwie denkst, oh nee, ich habe heute keinen Bock oder ich will jetzt aber irgendwie diese Pasta essen?
Ehrlich gesagt, ehrlich nicht. Also ich habe da null das Craving danach. Ich trinke ja auch gar keinen Alkohol, also literally niemals. Und Leute fragen mich aber, willst du keinen Spaß haben? Und ich denke mir immer, also mir tut es dann so leid für die Leute, dass sie das unter Spaß verstehen. Also, dass sie Alkohol brauchen, um Spaß zu haben. Ich habe ehrlich, ich schwöre, aufrichtig Freude daran, barfuß jeden Tag in der Natur spazieren zu gehen. Ich hab meine beste Freundin, die lebt genauso wie ich. Wir reden über die Integraltheorie, dabei gehen wir barfuß spazieren. Wir gucken uns Bäume an und was. Wir überlegen uns, warum wir überhaupt auf der Welt sind. Das macht mir ehrlich Spaß. Das erfüllt mich mit Freude. Pasta could never. So. Und faul, ich war noch nie faul, aber mir macht es auch ehrlich Spaß, diese Wertschätzung gegenüber meinem eigenen Körper jeden Tag geben zu dürfen überhaupt. Also ich freue mich auf den Sport, also ich habe auch nicht immer direkt Lust drauf. However, während ich das mache, denke ich halt, wie ich dabei schwitze und die ganzen Schwermetalle dabei durch die Haut aus meinem Körper eliminiert werden. Also es macht mir wirklich Spaß, auch wenn ich nicht immer darauf Lust habe. Ist ja auch wie kalt duschen. Kalt duschen und Temperaturstress ist ja sehr gut, weil es unsere Langlebigkeitsgene aktiviert. Mache ich jeden Tag. Und natürlich, wenn das kalte Wasser, ich mache es mal ganz auf kalt, auf meinen Körper trifft, denke ich erstmal, uff, kalt. Aber dann denke ich, also ich bin richtig stolz gerade, dass ich da keinen Bock drauf hatte, aber ich habe es trotzdem gemacht, weil das trainiert dein Mind, stark zu werden. Das Leben ist nicht dazu da, immer nur spaßige Dinge zu machen. Alles, was ein Vorteil ist, hat gleichzeitig einen Nachteil. Pasta schmeckt dir geil, ist aber schlecht für den Körper. Alles im Leben, egal was du anguckst, kommt mit Vorteil und Nachteil gleichzeitig so. Und ich trainiere mein Mind sehr gerne. Also es gibt mir ein richtig gutes, befriedigendes Gefühl, eben diese kalte Dusche zu machen, weil ich trainiere Disziplin. Ich bin stolz auf mich, dass ich das mache, obwohl das nicht das Angenehmste auf der Welt ist. Und ich finde, das macht mich zu einem starken Menschen. Und das gibt mir einfach so eine tiefe innere Befriedigung und auch ein gutes Selbstbewusstsein, einen guten Selbstwert.
Du hast ja jetzt schon ein paar Sachen aufgezählt. Also du duschst kalt, du machst jeden Tag Sport. Also du ernährst dich gesund, hast ja auch Bio-Nahrung erwähnt. Was gehört für dich jetzt zum Thema Biohacking dazu? Also was ist wichtig jetzt in deinem Alltag?
Also ich finde, das Wichtigste ist erstmal, wie ja auch schon das Gespräch zeigt, so ein bisschen das Mindset. Also ich bin ja so ein kleiner Aussteiger. Ich habe früher auch 16 Stunden im Büro in Werbeagenturen gearbeitet. Aber irgendwann habe ich verstanden, so wie wir leben, also 99% der Zeit haben die Menschen ganz anders gelebt als so. Also wir hatten nicht Essen die ganze Zeit zur Verfügung. Und zwar nicht die ganze Zeit warm durch Heizung oder dicke Klamotten. Wir waren mal Hungerperioden ausgesetzt. Wir waren auch mal Kälteperioden ausgesetzt. Dann hat unser Körper einfach selber den Stoffwechsel angeschmissen und mehr Wärme produziert. Also unser Körper kann das alles. Aber so wie wir heute leben, es ist sehr entfernt von unseren natürlichen Bedingungen. Es ist sehr unnatürlich, den ganzen Tag in einem Büro unter Blaulicht zu sitzen, also in einem künstlichen grauen Kasten zu sitzen und in einen künstlichen schwarzen Kasten reinzustarren. Es das Wort darf ich nicht sagen, wahrscheinlich sehr ungesund. Und es ist auch extremst unnatürlich. Und natürlich macht das auch schneller alt und krank. Und ich sehe das einfach nicht mehr ein, weil das Leben ist nicht dazu da. Deswegen habe ich mein Leben so eingerichtet, dass ich das eben nicht machen muss. Klar habe ich viel weniger Einkommen jetzt, aber I don't care. Also ich habe, mein Leben ist nicht mehr der Mehrung des Materiellen gewidmet, sondern ich versuche halt herauszufinden, wozu wir wirklich da sind. Ich bin sehr viel in der Natur. Und für mich ist es eben wichtig, einen Lebensstil zu führen, wo ich nicht mich mit Belang fremder Leute die ganze Zeit beschäftige, wie eben auf Arbeit in Werbeagenturen früher. Und mit Dingen, die eigentlich auch nicht wirklich wichtig sind, sondern dass ich meinen Tag so gestalten darf, wie es für mich der perfekte Tag ist. Eben ausschlafen, eben ohne Stress Sport machen zu dürfen, die leckersten Bio-Lebensmittel zu essen, mehr und dann in der Natur zu sein, in der Natur zu spazieren, viele Bücher zu lesen, um mich darüber mit meiner besten Freundin, die wirklich on the same level ist und alles versteht, was ich sage und ich genauso. Das ist ja auch ein sehr großes Privileg, dass Leute dich verstehen. Das werden wiederum viele kennen. Aber dass ich das überhaupt machen darf. Und ja, ich verdiene jetzt ein Viertel des Einkommens, was ich vorher hatte, aber I don't care, weil für das Leben, was ich führen will, brauche ich ausschließlich Zeit und kein Geld. Und das wiederum, weil ich so natürlich lebe, macht mich auch länger jung und gesund. Du hast ja vorhin über die Blue Zones gesprochen. Die Leute dort sind zum Beispiel, also einer der Hauptberufe auf Sardinien, glaube ich, sind es die Männer, die besonders alt werden, also 100 und älter. Und die sind ihr Leben lang Schafshirten. Das heißt, was machen sie? Sie spazieren den ganzen Tag unter freiem Himmel. Und so haben auch Menschen ja auch 99% der Zeit gelebt. Unsere Gene sind so entstanden, dass wir 4 Stunden am Tag mindestens unter freiem Himmel in Gruppen unterwegs waren zur Nahrungsbeschaffung. Das heißt, wir waren sehr viel unterwegs, wir haben uns viel bewegt. Unser Körper saß nie, während wir sitzen, wird zum Beispiel auch nicht unsere Wirbelsäule mit Nährstoffen versorgt. Also Sitzen ist extrem ungesund, auch für den Kreislauf. Und ich versuche einfach so natürlich wie möglich zu leben. Ja, und das ist auch tatsächlich das Geheimnis. Also wenn du jeden Tag Sport machst, nur gesunde Bio-Lebensmittel, nur natürliche, unverarbeitete Whole Foods Bio-Lebensmittel isst, keine Industrieprodukte, kein Weißmehl, keine Seed Oils, keine Konservierungsstoffe, kein Teflon, nichts. Und gut schläfst, dich viel bewegst, viel in der Natur bist, nur 2 Mahlzeiten am Tag isst. Fasten ist ja zum Beispiel auch sehr gesund. Ich mache seit 8 Jahren Intervallfasten und sehr viele Langlebigkeitsforscher machen das auch. Dr. David Sinclair zum Beispiel, das ist ein Harvard-Professor und einer der berühmtesten Longevity-Forscher der Welt. Er isst nur einmal am Tag, weil er sagt, wenn er nur einen einzigen Rat geben könnte, wie man seine Gesundheit deutlich verbessern kann, seine Health Span, also seine gesunden Lebensjahre, was ja auch mit einem längeren Leben dann einhergeht, eat less and eat less often. Also weniger essen und seltener essen. Und heutzutage haben wir überall Essen zur Verfügung. Überall, und Leute essen einfach viel zu viel.
Also es ist eine Mischung aus Ernährung, Mindset, hast du ja auch schon gesagt. Also draußen auch sein, sich gut unterhalten, meditieren. Mhm. Und dann, zumindest nach meiner Recherche, gibt es ja auch viele so Produkte, die man zum Beispiel einnehmen kann. So verschiedene Nahrungsergänzungsmittel und sowas. Wie stehst du dazu?
Ich nehme Nahrungsergänzungsmittel und auch jetzt nicht wenige, auch nicht viele, also ist bei weitem nicht so viele wie Brian Johnson, aber das ist der Mann, der jedes Jahr $2 Millionen ausgibt, um rückwärts zu altern. Also Dinge wie guter Schlaf, jeden Tag viel Sport, jeden Tag mindestens 15.000 Schritte laufen, immer nur Bio-Lebensmittel essen, niemals Zucker, das sind die 99%. Ne? Und Supplements, klar, es ist einfach, ein Supplement einzunehmen, das ist das i-Tüpfelchen, das 1% extra. Aber dein Lebensstil ist halt das, was am Ende den größten Teil ausmachen wird.
Okay. In deinen Videos sprichst du ja auch darüber, dass man, hast du ja auch gerade erwähnt, sich so biologisch verjüngen kann. Manche, wie Brian Johnson, sprechen ja sogar davon, dass man das Altern irgendwie komplett stoppen kann. Und er versucht ja, den Tod zu verhindern. Ich frage mich natürlich, ist das wirklich möglich? Oder glaubst du, dass das wirklich möglich ist? Und wie misst man das überhaupt, ob man sich jetzt verjüngt hat oder nicht?
Moment, ich habe dazu Studien ausgedruckt, weil es so viele sind, ich das falsch sagen kann. Kann ich dir ganz genau sagen. Und zwar gibt es ja tatsächlich Studien, die sogar gezeigt haben, dass man sich biologisch verjüngen kann. Die TRIM-Studie, genau, die hat ja schon gezeigt, dass man das biologische Alter von mehreren Männern durch die Regeneration der Thymusdrüse tatsächlich verjüngt hat. Und du hattest mich gefragt, wie man biologisches Alter misst. Und ich habe dazu einen ganz tollen Genetiker interviewt, Professor Moshe Zipf, vor einer Weile. Und der hat das mir ganz genau erklärt. Und zwar misst man biologisches Alter mit der epigenetischen Uhr. Also es gibt ja die Genetik, das ist unsere DNA. Die ist auch in all unseren Zellen identisch. Und auf unsere Gene haben wir keinen Einfluss. Wir erben sie. Dann gibt es aber auch die Epigenetik. Das ist das darüberliegende System. Und darüber haben wir sehr viel Einfluss. Also Epigenetik ist das, was unsere Gene ein- und ausschaltet, je nachdem, wie wir leben, also wie unser Lebensstil ist. Die Gene sind laut Studien wohl für nur 20% verantwortlich, wie lange wir leben. Die Epigenetik, also unser Lebensstil, ist zu 80% dafür verantwortlich. Also wir können, wie lange wir leben, auch wie gesund, wie fit wir sind, komplett mit unserem Lebensstil beeinflussen. Und dieses Ein- und Ausschalten unserer Gene passiert durch einen Vorgang namens Methylierung. Und Methylgruppen, das sind so kleine Moleküle und die steuern unsere DNA. Also das sind wie quasi so ganz freundliche Polizisten in uns drin und die können die schädlichen Gene ausschalten. Also sie räumen quasi im Körper auf und stoppen die schädlichen Prozesse. Und je besser die Methylierung funktioniert, desto jünger sind wir biologisch und desto gesünder. Und diese Polizisten, wenn man zum Beispiel jeden Tag Sport macht und ganz viel Brokkolisprossen futtert, sind sie ganz fit und arbeiten ganz schnell. Wenn man aber viel isst, oft Zucker isst, immer isst, wenn man Lust drauf hat und sich wenig bewegt, dann sind sie ganz träge und dann arbeitet auch unsere Methylierung auch ganz träge und dann ist man biologisch eben viel, viel älter und schädliche Gene. Also wenn die Polizisten eben nicht die schädlichen Gene so schnell ausschalten können, dann breiten die sich viel schneller aus und ganz viele Krankheiten entstehen, Entzündungen entstehen. Man altert einfach schneller. Also durch sein Lebensstil hat man selbst enorm viel Einfluss darauf, weil diese Methylierungsmuster sind eben die Spiegel unseres Lebensstils. Und die zeigen auch ganz genau unser biologisches Alter. Also ich weiß nicht, wie alt bist du?
31 gerade geworden.
31, sehr, sehr jung. Und also man würde halt messen, inwieweit deine Methylierungsmuster, also der Zustand deiner Zellen innen drin und wie die arbeiten, inwieweit die abweichen von dem Durchschnitt aller 31-Jährigen, also nach oben oder nach unten. Und dann würde man halt sagen, wie dein biologisches Alter ist. Weil chronologisch bist du ja 31. Genau, so misst man biologisches Alter. Und viele Studien haben gezeigt, dass eben man von Menschen das biologische Alter auch umkehren kann. Ja.
Und wenn man das jetzt umkehrt und sich verjüngt, dann muss es ja auch irgendwann Stopp geben. Oder man kann man sein biologisches Alter jetzt bis in den Kindergarten sozusagen zurück, ja, bringen.
Also ich glaube nicht, dass jemand das schon mal versucht hat, das in den Kindergarten zurückzubringen. Aber Dr. David Sinclair, also er hat zum Beispiel letztes Jahr gezeigt, dass sie durch das Verjüngen von Augen alte blinde Mäuse wieder haben sehen lassen. Und das haben sie auch inzwischen bei Affen geschafft. Und jetzt ist es auch geplant, das bei Menschen zu machen. Also man hat heute schon die Technologien dazu, einzelne Organe so zu verjüngen und sie wieder in den Zustand zu versetzen, als sie jung waren. Ich weiß nicht, ob man es jetzt ins Kindesalter macht, aber wenn man zum Beispiel er sagt, wir werden in nicht allzu ferner Zukunft eine Pille nehmen können, die dann ein Organ von einem 90-Jährigen in den Zustand eines 50-Jährigen oder in den Zustand eines 30-Jährigen versetzt. Und dazu haben wir jetzt schon die Technologien, laut Dr. David Sinclair. Und er ist immerhin einer der berühmtesten Langlebigkeitsforscher der Welt.
Eigentlich müsste man dann ja auch äußerlich sehen, dass man sich verjüngt. Das Interessante ist, also du bist ja 40, glaube ich. Und
genau.
Ich sehe dich ja gerade hier vor mir. Du siehst super jung aus. Es gibt aber auch so ein paar Biohacker, die sagen, dass sie sich biologisch verjüngen, aber echt nicht jung aussehen. Also die sehen einfach aus, so alt, wie sie sind. Und da frage ich mich, machen die dann irgendwas falsch? Oder woran liegt das?
Also zum einen geht es bei Longevity ja nicht unbedingt darum, wie man aussieht, sondern dass man einfach gesund ist, so oft körperlich gesund. However, spiegelt ja deine Haut auch den Zustand deiner inneren Organe ja auch wider. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich sage ja immer, dass viele, um jünger auszusehen, auch viel auf kosmetische Prozeduren zurückgreifen. Und denke, wie Botox zum Beispiel, meiner Meinung nach, bringt eher 25-Jährige dazu, wie 40-Jährige auszusehen und nicht umgekehrt. Und vielleicht, wenn man irgendwie so obsessed damit ist, dass man es irgendwie so ein bisschen übertreibt und dann so diese starre Mimik bekommt, was einen wiederum älter macht. Also vielleicht liegt es daran. Oder bei Brian Johnson kommentieren das halt auch viele. Er hat ja auch einen sehr guten Körper, aber naja, vielleicht ist er einfach auch nicht jedermanns Typ. Ich finde, man kann es halt immer so schwer sagen, aber bei Longevity geht es ja hauptsächlich, zum Beispiel bei Brian, sieht man, dass er halt einen richtig gesunden, starken, fitten Körper hat. Und ja, man sieht, dass er 46 ist, was ich aber jetzt irgendwie nicht schlimm finde. Aber natürlich geht ein gesunder Lebensstil auch oft mit einem jüngeren Aussehen einher. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, kennst du Anastasia Tsamponidis? Das ist eine ehemalige MTV-Moderatorin. Ich bin obsessed mit ihr. Sie ist inzwischen, glaube ich, Mitte 50. Sieht super jung aus, weil die zum Beispiel seit fast 20 Jahren keinen Zucker mehr isst. Und sie sagt, sie hat beobachtet an ihrem Gesicht, als sie aufgehört hat, Zucker zu essen, dass sich ihre Falten auch zurückgebildet haben, weil unsere Haut ja wirklich das Spiegelbild unserer internen Gesundheit ist. Also es haben, glaube ich, sogar Studien gezeigt, dass Menschen, die jünger aussehen, auch tatsächlich biologisch jünger sind. Und sagt ja auch Dr. David Sinclair immer wieder, also es ist ja auch deswegen nichts falsch dran, jünger aussehen zu wollen. Aber sie hat gesagt, dass sie wirklich gemerkt hat, als sie angefangen hat, ihre Ernährung umzustellen, dass sie sich auch optisch verjüngt hat. Ich meine, ich habe es an mir auch gesehen. Also ich bin natürlich auch sehr jung. Also 40 ist auch jung, muss man sagen, finde ich.
Und vor allem, wenn man plant, 150 zu werden, dann ist es...
Exactly.
Ja.
Und ich finde, was ein Gesicht schön macht, ist so die Energy. Und das ist nicht unbedingt eine faltenfreie Haut. Von daher... ist es vielleicht das, weiß ich nicht, wenn man das zu verwissen versucht, dass es dann, also Dinge, die wir, denen wir im Leben am meisten hinterherjagen, laufen am schnellsten von uns weg, so irgendwie so.
Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, bist du auch ganz normal aufgewachsen, also zum Beispiel mit Zucker und Weizen, oder haben deine Eltern dir das schon mitgegeben? Und wenn nicht, wann kam bei dir der Wendepunkt, wo du gesagt hast, ich will jetzt mein Leben ändern und...
Das ist funny. Ich bin überhaupt nicht normal aufgewachsen. Ich bin ja in Russland unter recht armen Bedingungen aufgewachsen. Also wir sind erst 95, als ich 11 war, nach Deutschland eingewandert. Aber ich bin in Russland aufgewachsen, ohne Toilette, ohne fließend Wasser. Wir hatten Plumpsklo im Garten, also in sehr armen Verhältnissen. Und wir hatten, also wir waren sehr arm, aber wir haben halt nur gegessen, was bei uns da im Garten gewachsen ist und was wir von den Nachbarn kaufen konnten und tauschen konnten. Und das waren witzigerweise sehr natürliche Lebensmittel, die ich obviously als Kind super lame fand. Ich weiß noch, wie es gab, also damals, das war ja, also ich bin 84 geboren, wir hatten in Russland damals auch nichts. Das war auch einer der Gründe, warum wir nach Deutschland ausgewandert sind. Und ich weiß noch, wie mein Papa mal auf dem Markt ist dann in die Stadt gefahren, so ein Bounty-Riegel mitgebracht hat und wir den wirklich ganz dünn geteilt haben und alle davon gegessen. Also für uns war es so voll, boah, voll die krassen Sachen. Und damit bin ich überhaupt nicht aufgewachsen. Also ich bin tatsächlich nur mit so Bauernlebensmitteln aufgewachsen. Die fand ich als Kind auch furchtbar. Jetzt inzwischen weiß ich die zu schätzen. Aber als wir dann nach Deutschland gekommen sind, 95, waren wir auch ganz normal einkaufen. Meine Mama hat immer uns jeden Morgen Essen gemacht, was wir dann, als wir aus der Schule kamen, aufgewärmt haben. Es war immer natürliches Essen. Sie hat auch mal sehr viel selbst gekocht. Es wurde aber auch Zucker gegessen in unserer Familie. Also ich habe ganz normal gegessen. Mit 27 hatte ich auch alle möglichen Hautausschläge. Meine Haut sah schrecklich aus und irgendwie habe ich irgendwann Bücher von Deliciously Ella entdeckt, Podcasts von David Sinclair mir angeguckt. Oh, Beauty Gray Forschung habe ich damals entdeckt und mich angefangen damit zu beschäftigen. Das hat so meine Leidenschaft dafür entfacht. Und ich habe mit 27 mich schon gewundert, warum manche Leute irgendwie mit 40 super jung aussehen und so wie Anfang 30 und andere 40-Jährige wie Mitte 50. So, was geht denn da vor? Also bei einigen Leuten scheint sich die biologische Uhr obviously schneller zu drehen und bei anderen langsamer. Und dann habe ich angefangen, ganz viel dazu zu recherchieren und habe da so viel gefunden. Ich fand es so faszinierend, was halt mein eigenes Leben komplett verändert hat. Und man kann tatsächlich sehr, sehr viele Dinge machen, um eben auf Zellebene biologisch jünger zu bleiben. Ja.
Und wenn du jetzt auf Zucker und Alkohol und sowas verzichtest, wie geht dein Umfeld damit um? Also ist das... Weil das ist natürlich auch ein Ding. Man wird natürlich, wenn man mit Freunden ausgeht, dann gehört das halt oft dazu, einen Wein zu trinken und so. Und dann stelle ich mir jetzt vor, dass das dann für mich zum Beispiel gar nicht so einfach wäre, da weiter meine Disziplin in Anführungsstrichen, sage ich mal, beizubehalten. Wie ist das für dich?
Das ist so funny, dass du das ansprichst. Da habe ich so viele schöne Dinge darüber lernen dürfen, gerade im letzten Monat. Also ich war ja 10 Jahre in einer Beziehung, wo ich so ein bisschen mit meinem Partner zusammen in den gesunden Lebensstil uns hineinentwickelt haben. Wir haben auch zusammen gesunde Sachen gekocht. Das war toll und wir haben uns immer toll verstanden. Aber alle aus unserem Freundeskreis, für die waren wir immer die Verrückten. Weil alle anderen haben halt immer den Wein getrunken, den Käse gefressen, Schweinshackle hier, Schweinshacksle da. Und wir wollten es halt immer nicht. Wir haben immer unseren Gemüse gehabt und mein Partner... Er war Musiker, immer wenn er auf Tour war, hat halt immer seine eigenen Tomaten und Bananen gegessen, während die anderen da dieses normale Essen halt, also dieses Köfte oder was Leute auch immer essen, so auf die Hand gegessen haben.
Catering auch und
exactly,
sowas,
ja. Genau. Und für die waren wir immer die Verrückten. Dann aber Ende 2022 haben wir uns getrennt nach 10 Jahren und plötzlich war ich halt alleine unter normalen Quotations-Leuten. Und da, ich erinnere mich noch an eine Situation, ich war auf einem Geburtstag und da gab es halt alles mögliche an Essen und ich habe nichts davon gefunden, was ich essen kann. Dann war ich bin auf Toilette gegangen und ich hatte irgendwie so ein, ich habe richtig geweint auf Toilette und mir gedacht, oh Gott, wenn alle Menschen so sind, warum bin ich so anders? Warum fühle ich mich so anders? Warum passe ich da nicht rein? Und warum, also klar könnte ich das essen, aber warum finde ich irgendwie nicht mein Tribe? ist was mit mir falsch? Und dann bin ich halt gegangen von dieser Party und bin in ein gesundes Café gegangen, wo ich immer gearbeitet habe. Und dann habe ich meine beste Freundin kennengelernt an diesem Tag. Und die ist genau wie ich. Und seitdem, wir kochen jeden Tag nur gesunde Sachen. Wir gehen jeden Tag nur gesund spazieren. Und wir unterhalten uns über die Dinge, die mich interessieren, womit andere Leute null anfangen können. Und seitdem fühle ich mich nicht falsch. Seitdem ist es mir egal. Ich fühle mich so stark mit meiner besten Freundin, weil ich weiß, so wie wir leben, so möchten wir leben. Ob andere Alkohol oder ihre Schweinshaxler essen, I don't care. Und klar, als ich mich allein gefühlt habe, war das schwer. Aber ich bin nicht mehr allein und deswegen fällt es mir überhaupt nicht mehr schwer. Inzwischen finde ich es sogar witzig, dass Leute das nicht verstehen teilweise. Also it's fine. Und jeder muss ja selbst dahin kommen. Ich bin ja auch nicht dazu da, meinen Lebensstil anderen Leuten aufzuzwingen. Also wenn Leute mich inzwischen beim Essen als die Verrückte bezeichnen, finde ich sogar funny. Weil ich find's verrückt, dass sie Dinge essen, die ihren Körper schaden und das als Spaß sehen. So why? Also jeder, ja.
Jetzt, wo du das gerade erwähnst, ist der YouTube-Kanal, den du machst, ist das auch für dich, also ist der so ein Grund dafür, weil du praktisch dein Wissen in die Welt hinaustragen möchtest, weil du auch gerne andere Menschen von dem überzeugen willst, wie du lebst?
Also nicht, weil ich andere Menschen davon überzeugen will, aber ich habe ja, als ich 35 war, 2020, genau, habe ich angefangen Ende, oder was, 2019, mit meinem YouTube-Kanal, genau. Weil egal, mit wem ich geredet habe damals, außer mit meinem damaligen Lebenspartner, alle haben gesagt, ich bin Alien, ich bin eine Verrückte, so kannst du doch nicht leben, das ist doch nicht normal, du kannst doch nichts essen, du bist doch essgestört, du bist doch krank, du vergönnst dir nichts. Also das kam, Leute haben es halt null verstanden, das Thema hat null angedockt. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein, das ist so wertvolles Wissen. Ich möchte meinen Tribe finden, ich möchte Gleichgesinnte finden, auch außerhalb meiner Lebenspartnerschaft. Und ich bin so dankbar für meine schlaue Community. Also die kennen sich so gut aus, die sind so weit vor. Also ich habe das genau aus dem Grunde gegründet, damit ich Leute finde, mit denen ich mich genau da austauschen kann, wo normale Leute sagen, es ist crazy und es ist eben viel zu einschränkend, viel zu restriktiv. Und meine Community versteht mich total und es wird auch immer mehr. Also auf mich kommen inzwischen sogar Ärzte zu und fragen, ob sie mit mir kooperieren dürfen. Was sie sagen, ich kenne mich mit Longevity aus, ich kann Metformin verschreiben. Die meisten Ärzte, also 99% der Ärzte haben noch nie was davon gehört. Auf mich kommen sogar Investoren zu und sagen, die bedanken sich, dass sie durch mich gelernt haben, wie man Resveratrol in Öl genau einnimmt. Also die sagen, die würden auch gerne investieren in diesen Bereich. Also der wächst echt schon sehr stark. Und obwohl Deutschland wesentlich konservativer ist als die USA, sind wir dabei weit und nicht so weit hinten, wie man denkt. In Berlin kannst du inzwischen auch Energy Plus Infusion machen. Du kannst inzwischen von zu Hause, habe ich neulich gemacht, Mikrobiom-Tests machen, Leaky Gut testen lassen, Omega-3-Werte, dein Immunsystem checken lassen. Also du kannst dann die ganze Zeit deine Glukosewerte tracken lassen, dein biologisches Alter messen.
Okay, ich würde gern zum Abschluss von dir mal wirklich 5 Tipps haben für einen ganz alltäglichen Menschen wie mich. Wie kann ich es in meinen Alltag integrieren, dass ich mir was Gutes tue und damit tatsächlich meine Gesundheit verbessere und vielleicht mein Leben verlängere? Hast du 5 Tipps für mich?
Ich habe auf jeden Fall 5 Tipps für dich. Den ersten übernehme ich gern von Dr. David Sinclair, weil er sagt, wenn er nur einen einzigen Rat geben würde, wäre das weniger essen und seltener essen. Also David Sinclair sagt, ca. 20-30% tägliche Kalorienrestriktion ist einer der effektivsten Wege, um möglichst lange jung und gesund zu bleiben. Auch die Leute in den Blue Zones essen ja 20-30% Kalorien weniger. Zum Beispiel in Okinawa sagen sie vor jeder Mahlzeit Hara Hachibu, das heißt isst bis zu 80% Vollbiss. Viele Langlebigkeitsforscher essen nur einmal am Tag, weil sie wissen, dass es ihre Langlebigkeitsgene aktiviert. Und auch ich mache schon seit 8 Tagen jeden Tag Intervallfasten 16:8. Also ich esse 2 Mahlzeiten von 12 Uhr mittags bis spätestens 8 Uhr abends. Und das hilft mir eben jeden Tag sehr gut satt zu werden, alle Nährstoffe zu kriegen und trotzdem diese 20-30% Kalorien einzusparen. Also Fasten ist wirklich einer der effektivsten Wege, um sein Leben zu verlängern. Dann Nummer 2, gestresste Lebensmittel essen, Gemüse und Pflanzen in kräftigen Farben, weil Pflanzen bilden ihre kräftigen Farbmoleküle, um sich vor Stressoren zu schützen. Also wenn sie zu viel Sonne abkriegen oder Wasserentzug, dann kriegen sie richtig Farbe. Weil da denken die Pflanzen, dass eine Notzeit anbricht, wenn irgendwie sie nicht genug Wasser kriegen, wenn die Sonne zu stark ist und fangen an, ihre kräftigen Farbmoleküle zu bilden, um sich eben vor den Stressoren zu schützen. Und wenn wir Gemüse in kräftigen, bunten Farben essen, gehen ihre Signale an unsere Zellen über und unsere Zellen fangen dann an uns länger. Also es sind sehr viele Regenerationsanreize im Körper. Dann obviously kein Zucker, aber das gehört ja auch zum Thema Ernährung und auch keine wertlosen, leeren Kalorien aus Weißmehl und Reis. Dann jeden Tag Sport und viel Bewegung, also jeden Tag 45 Minuten Sport. Und ja, es ist wichtig, seinen Körper regenerieren zu lassen zwischendurch, aber jeden Tag sollte man sich trotzdem intensiv bewegen und ins Schwitzen kommen, weil unsere Gene ja auch so entstanden sind, dass wir früher ab und zu mal vom Löwen weggerannt sind. Also jeden Tag ins Schwitzen kommen ist wichtig. Dann würde ich auf jeden Fall den Schlaf priorisieren, weil Schlaf, also im Schlaf wird unser Gehirn gereinigt. Im Schlaf passieren so viele wertvolle Verjüngungsprozesse im Körper. Also jeden Tag wirklich sein Leben so einrichten, dass man eben nicht am Schlaf spart, was ja die meisten Leute leider heutzutage tun, sollte man aber nicht. Schlaf ist für alles so gesund. Und als letzten Punkt, DNA-Schädigung vermeiden. Also Dinge weglassen, die einen direkt umbringen, wie zum Beispiel Rauchen oder was auch direkt die DNA schädigt, sind Sonnenbaden. Weil sonnengebräunte Haut ist geschädigte Haut. Durch das Braunwerden schützen sich die Zellen, weil die Sonne direkt die DNA schädigt. Also man sollte nicht in der Sonne baden bei Mittagshitze. Dann Dinge vermeiden wie Röntgen. Also klar, wenn es nötig ist, wird es einen nicht umbringen, aber beim Zahnarzt dieses jährliche Röntgen würde ich auf keinen Fall machen. Studien haben auch gezeigt, dass geröntgte Mäuse viel, viel schneller alt werden, krank werden, als die sich nicht so oft röntgen lassen. Ich gehe zum Beispiel auch nie durch Flughafenscanner durch. Ich lasse mich immer mit Hand untersuchen, weil das auch alles Strahlung ist. Und Dinge, oder wenn irgendwie jemand vor mir raucht, wechsle ich die Straßenseite. Wenn eine Baustelle vor mir ist mit den ganzen Bauchchemikalien, wechsle ich die Straßenseite. Also Giftstoffe so oft wie es geht auch zu vermeiden. Also diese 5 Dinge würde ich sagen.
Okay, vielen, vielen Dank. Ja, und euch danke auch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch haben die beiden Gespräche gefallen. Ich fand es super spannend und habe auch während der Aufnahmezeit immer wieder mit meinem Umfeld drüber gesprochen, sei es hier im Büro, am Esstisch, beim Mittagessen, in der Podcastgruppe, im Freundes- und Familienkreis. Und das ist einfach ein super heiß diskutiertes Thema. Und es tauchen immer wieder Fragen auf, wie möchte man überhaupt so lange leben, wenn dann die ganzen Freunde und Familie möglicherweise gar nicht mehr auf dieser Welt sind? Oder ist es das wert, auf das geile Stück Kuchen zu verzichten, um dann das Leben zu verlängern? Das sind halt alles so die Fragen, die man sich stellt. Und ich persönlich werde auf jeden Fall versuchen, das ein oder andere in meinen Alltag zu integrieren. Mal sehen, ob ich es schaffe. Und ja, wenn ihr Gedanken oder Ideen dazu habt, schreibt es gerne in die Kommentare auf unseren Social-Media-Kanälen oder in Patreon und lasst uns wissen, was ihr vom Thema Biohacking haltet. Und dann vielen Dank erstmal.
Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bitte abonniert ihn, zum Beispiel indem ihr auf Spotify auf die Glocke klickt und empfehlt uns auf jeden Fall weiter. Ihr möchtet uns Feedback, Lob oder Kritik schicken oder habt einen Themenvorschlag? Kein Problem, schreibt uns einfach eine E-Mail an amr@pqpp2.de oder ihr schickt uns eine Nachricht auf Instagram. Folgt uns dafür einfach auf Instagram unter unserem Alles muss raus Kanal. Den Link findet ihr unten in den Shownotes. Alles muss raus ist eine Produktion der PQPP2 GmbH. Neue Folgen erscheinen dienstags auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Moderiert wird Alles muss raus von Thilo Mischke. Redaktion: Thilo Mischke, Marlon Plaas, Amira Mustafa, Luca Lau, Sarah Golz. Social Media: Sarah Golz und Marlon Plaas. Die Titelmelodie hat Leo Ebert Glang komponiert. Audioproducer: Leo Ebert Glang. Um die Vermarktung kümmert sich Podstars bei OMR. Wenn du bei uns werben möchtest, findest du mehr Infos unten in unseren Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.